What's up, my friends? Ich bin Paul Ripke, straight out of Newport Beach, California. Und heute ist mal wieder mein lieber, guter Freund Materia zu Gast, Martin Lazzini. Wir haben mal beschlossen, auch die vor der Aufnahme und nach der Aufnahme des Telefonats, die technischen Begebenheiten, weil ich würde behaupten, Martin ist ein Technik-Klaus, aber er ist lernfähig und ist ein bisschen lustig und ich hoffe, das kommt jetzt nicht so rüber, als ob wir uns über ihn lustig machen, aber wir haben da auch nach dem Intro nochmal, nach der Hymne, wie ich jetzt gelernt, nach dem Anthem nochmal das ein bisschen drin gelassen und ganz am Ende auch nochmal ein bisschen im Outro drin gelassen, was so die technischen Begebenheiten dafür sind, dass wir hier gemeinsam dieses Gespräch aufnehmen, für euch zur Verfügung stellen, umsonst. Einfach nur so und hoffentlich inspiriert euch das ein bisschen. Heute geht es um Ideen. Es geht darum, wie man, ja, ob eine gute Idee relevant ist oder ob die Umsetzung der Idee relevant oder vielleicht beides oder wie man irgendwie coole Ideen zu einem Ziel bringt und vor allem an dem Beispiel von, ich finde, einem großartigen Produkt, nämlich Scheiß Ossis, Scheiß Wessis, einer gemeinsamen Single von Materia und den Toten Hosen. Und beide sind ja sehr gute Freunde von mir und Martin als Ostdeutscher und ich als Westdeutscher haben auch ein bisschen über unseren Zusammenhang und Familienhunde und all sowas geredet. Alles, was ich von euch verlange, da draußen, ihr lieben Zuhörer, weil verlange ist ein großes Wort, ich würde euch um was bitten und zwar um zwei Sachen. Erstens, vielleicht könnt ihr diese Folge ein paar Mal teilen. Bei euch auf Insta, da kann man irgendwie einfach auf Teilen klicken, auf Spotify, und das würde uns sehr freuen, weil ich finde das ja immer irgendwie inspirierend, was Martin da so erzählt und würde mich freuen, wenn einfach mehr Leute da noch ein bisschen zuhören und ein bisschen Support ist kein Mord und ich freue mich da wirklich drüber. Und das Zweite, wo ich wirklich viel Herzblut reinstecke, ist mein Newsletter, Post von Paul. Der kommt jeden Samstag und hat eine sehr persönlichere Note noch, da erzähle ich ein bisschen, was bei mir los ist und pack rein, was ich so gesehen habe und ein paar Serientipps und all sowas und nehme das auch nochmal in der Audiospur auf. Das heißt, ihr könnt das entweder lesen oder euch vorlesen lassen von mir auf eine Art und Weise. Das Ganze gibt es auf postvon.paulripke.com und ich würde mich freuen, wenn ihr da abonniert seid, wie auch das ein bisschen supportet und teilt. Ich teile dann auch ein paar weitere und Martin sowieso und wir freuen uns über jedweden Support bei Alle Wege führen nach Ruhm und freuen uns, also ich freue mich jetzt auf die nächsten etwas über eine Stunde mit Martin Lazzini. Ich hatte großartigen Spaß, weil ich bin ja schon in der Zukunft, also ich habe jetzt schon auf, also jetzt wird es kompliziert, egal, viel Spaß. Geh mal unten in die Leiste, Martin.
Ja.
Und da gibt's den Quicktime-Player.
Gibt's leider bei mir nicht. Ich weiß ja, wie das Logo von Quicktime aussieht. Der Rechner ist ja neu.
Okay.
So ein Q, ne? Habe ich leider nicht. Warte.
Dann geh auf die Lupe oben, weißt du? Die Suchleiste.
Ja.
Da rechts oben ist so eine Lupe
eine Sekunde.
Und dann gibst du da Quicktime ein.
Quicktime.
Das wird mit Q-U-I-C-K, weißt du? Also ich weiß nicht, wie. Hattest du Englisch in der Schule, als du? Oder hattest du Russisch?
Mhm. Habe ich nicht. Doch da. Hab ich.
Hast du? Klick mal drauf.
Ich hatte Englisch und Russisch.
Beides? Ja. Und in was warst du besser?
Ja, warte mal, Quicktime Player. Jetzt ist das Logo unten in der Leiste, aber es passiert nichts, wenn ich raufdrücke.
Das müsste jetzt hochspringen. Und dann, also steht links oben Quicktime Player.
Ja.
Dann mach mal auf Datei, neue Audioaufnahme.
Also, warte mal ganz kurz, gibt's da nicht. Also ganz oben links steht Quicktime Player.
Perfekt, dann bist du schon im Quicktime Player. Du hast ihn schon offen. Und neben Quicktime Player steht welches Wort?
Ablage.
Perfekt, geh auf Ablage.
Ja.
Klick da drauf. Dann neue Audioaufnahme.
Oh fuck, was anderes gedrückt. Sorry, warte. Aus Versehen, es war nur ein Fehler.
Ja.
Oh Mann, ist das beschissen. Wie geht das denn jetzt wieder weg? Ich hasse es alles. Jetzt hat hier irgendwas ausgeschnitten.
Du bist Rapper, ein paar Aufnahmen.
Ja, warte. Neue Audioaufnahme.
Korrekt, da klickst du jetzt drauf und dann gibt es neben dem Aufnahmeknopf, der rote, gibt es einen kleinen Haken und da musst du das Mikro, das Shure-Mikro auswählen.
Habe ich jetzt gemacht.
Und jetzt drückst du auf Aufnahme und jetzt ist die Welt in Ordnung.
Läuft.
Läuft. Perfekt. Alles,
Wahnsinn.
Alles großartig. Du läufst. Ost-West. Der Ossi, guck mal, der Wessi hat dem Ossi ein bisschen was beigebracht. Das ist doch schön, oder? Also technische Sachen, unfassbar. Das muss man schon sagen, in unserer gemeinsamen Geschichte. Wir haben ja so manch technische Dinge erlebt. Du hast 80% von allem Computerwissen von mir, oder?
Es könnten sogar mehr sein.
Ja. Weil, also so
aber jetzt das tatsächlich mehr beibringen können, muss ich auch mal immer wieder dazu sagen. Also so viel weiß ich jetzt nicht. Also ich habe vorhin den neuen Computer, den ich ja extra für unseren Podcast habe.
Ja.
Ich habe meinen alten Laptop, ich habe wirklich auch ein altes MacBook gehabt, aber den hatte ich sogar bis so 9 oder 10 Jahre lang. Wirklich. Und der ist niemals kaputt gegangen. Ich habe den geliebt und ganz viele geile Lieder drauf geschrieben. Jetzt habe ich einen neuen hier und den musste ich auch heute einrichten. Und oh mein Gott, das war schon, was da für Momente wieder waren mit Browsern und mit Zoom-Meetings und so, das kannst du dir nicht vorstellen, was da los war schon wieder.
Du bist ja auch nicht so der Geduldigste, was sowas angeht, ne?
Also so, nee, ich hasse es einfach, ich hasse es. Also ich hasse es wie die Pest und ich verstehe es auch nicht, wie man das freiwillig als Beruf machen kann. Ich finde nur einen Beruf schlimmer tatsächlich auf der Welt, als sowas zu machen. Lampen anbringen. Also es ist ja auch immer bei jedem Umzug wirklich da... Das ist der Horrormoment, ne? Mit der Lampe, weil dann ist es immer, oh fuck, ich muss ja ausstellen und welcher Draht und eigentlich ist das ja immer ja rotes Kabel in roten Dings und blaues in blauen und es ist aber so nervig. Du guckst, also die Position auf dieser Leiter ist oft ganz stressig, nach oben guckend. Es klappt nie, es ist ganz oft, und stell dir vor, das machst du als Job immer. Also du stehst morgens dafür auf, dass du zu irgendjemandem fährst, wo du das wieder machen musst. Und dann passiert es dir auch einmal 100 pro, wo du es vergisst mit dem Stromkasten und dann ballert es dich von der Leiter. Ah, ich weiß nicht, ist nicht der geilste. Ich bin dann, also ich glaube Elektriker sind das ja, ich glaube die Leute spezialisieren sich dann auf Lampen, aber das ist nicht meine Welt, das macht mich wahnsinnig. Das macht man nicht gerne. Es ist so wie beim Umzug die Waschmaschine tragen, das macht man einfach nicht gerne.
Das stimmt. Dein Mikro ist auch noch ein bisschen laut eingestellt. Schau mal von oben auf dein Mikro, wenn wir schon bei den technischen Dingen sind. Wie viel Pegel ist denn da? Ist das bis ganz zum Anschlag, das Grüne?
Das bewegt sich gar nicht. Das ist einfach komplett voll. Also einfach
genau,
so
dann geh mal run und nimm so 2 raus. Das ist so ein Touchscreen. Da kannst du draufdrücken und nach links ziehen, einfach mit deinem Zeigefinger.
Das ist einfach auf dem Mikro?
Auf der Anzeige, auf den Lampen. Da kannst du nochmal
so... 5 da. Ist besser so?
Ja, perfekt. Viel besser. Hervorragend. Okay. Guck mal, was wir für Audio-Engineering. Die Krauts können nach Hause gehen. Monk brauchst du nicht mehr. Ja. Du kannst jetzt das hier machen. Sehr.
Aber du bist ja technisch auch begabt. Aber ich glaube ja immer, noch eine Sache dazu, da kannst du weiter fragen. Aber das, was ich das Krasseste finde, ist ja, man ist ja auch immer nur so technisch, also technisch so stark, wie seine Freunde sind. Ich habe ja tatsächlich auch einen Freundeskreis, wo ich der Beste bin in den Sachen.
Umgebungsschönheit. Der Einäugige ist der König oder
genau.
Der Blinden.
Genau. Also ich einfach so, also muss ich auch, kann man ja auch so ganz offen sagen, aber bei Campino bin ich wirklich Boss. Also wie oft ich es hinkriege, dass irgendwelche Sachen bei ihm laufen, das ist schon gut. Also er hat ein iPad zum Beispiel,
Aber so ein 10 Jahre
Horror.
Altes.
Horror auch, dieses Produkt auch, ganz schlimm. Aber er kommt damit klar und dann aber auch hier mit so Airdrop und so, da gab es einen riesen Stress, was wir hier neulich für so 6 Songs Airdrop, das hat einfach so 4 Stunden gedauert. Es ging einfach nicht, weil irgendwas, natürlich geht's nie bei Leuten, ich glaube, das strahlt man ja auch aus, aber...
Oh, Airdrop ist auf jeden Fall ein Thema, wir reden gleichzeitig, entschuldige bitte. Airdrop ist auf jeden Fall ein Thema, was abhängig von Launen ist. Ich bin mir sicher, dass wenn du schlecht gelaunt bist, dann bestraft dich Airdrop damit, dass es mal nicht geht. Weil Airdrop ist ja das geilste Produkt der Welt, aber du musst echt, also ein Gebet hilft da oft. Wenn man kurz davor zu Steve Jobs nochmal betet, dann geht Airdrop besser. Und positive Energien, ich glaube, das misst irgendwie, wie gut du drauf bist oder sowas. Und wenn du gut drauf bist, gehst. Wenn du gestresst bist und eh schon genervt bist, dann geht's meist auf gar keinen Fall.
Aber verarschst du mich gerade oder siehst du es wirklich genauso? Weil
ich sehe es wirklich so. Ja, und Airdrop ist auch...
Was soll das denn mit Airdrop? Also ich meine, also der neue Rechner jetzt zum Beispiel ist unfassbar. Ich habe mir vorhin so ein paar Angelbilder auf mein Handy geschickt. Das war einfach unfassbar, wie schnell das ging. Und mein Alter, der ging so, sagen wir mal, dienstags und freitags ging Airdrop. Also wirklich.
Ja, ich weiß, Neustart ist da oft, also Airdrop-Probleme.
Das habe ich auch selber rausgefunden, dass das oft hilft. Ähnlich wie bei Dings hier, so diese kleinen USB-Sticks in Computer machen, erkennt er einfach bei mir, glaube ich, nur 2 Tage die Woche. Also bei dem alten Rechner, beim neuen hoffentlich.
Wirklich?
Ach nee, da kann man ja gar keinen mehr reinstecken.
Nee.
Horror.
USB-C heißt das Produkt, oder Thunderbolt sind die neuen Sachen. Und hat Campi noch seinen geilen... Na, es sind einfach andere Verbindungen, es ist ein anderes Kabel.
Ach so, okay.
Es ist das gleiche wie USB, nur schneller und besser und alles anders. Hat denn Campi noch seinen geilen Kalender? Das finde ich ja das absolut abgefahrenste, wenn er da sein Heft rausholt. Das ist doch geil, oder?
Das braucht er, glaube ich, auch.
Und da, das faltet er dann so aus.
Wie so ein Lehrer, wie früher, in so einem alten Lehrerzimmer, wo er so mit so zwei Neonstiften, also einmal, glaube ich, Neon-Pink und Neon-Gelb, und wo dann so Liverpool gegen Watford und dann danach wieder Toten Hosen hier. Also er schreibt halt alles auf und braucht das auch, und dieses Heft ist auf jeden Fall sein Leben. Deswegen hat er auch immer diese Tasche dabei, nur wegen diesem Heft.
Finde ich
aber sehr gut.
Ja, habe ich was Ähnliches mal erlebt bei Erik Zabel. Der hat ja der wehrt sich gegen diese ganzen Strava und was auch immer, sondern der hat seine komplette Karriere. Und der ist ja auch aus Ostdeutschland, glaube ich zumindest.
Ja. Und, ja, natürlich.
Und hat da schon, also die gleiche Aufzeichnungsform gibt es von ihm als Achtjähriger, wie viel Kilometer er in dem Jahr gefahren ist als Achtjähriger, wie eben aus dem letzten Jahr. Also der hat einfach immer die gleichen Hefte und es sind immer welche von Douglas. Also die kriegt er umsonst, sind so Jahresplaner-Hefte, ich glaube von Douglas, ich weiß nicht, von irgendeiner Drogerie. Und die gibt's dann da umsonst und da schreibt er dann immer seine Ergebnisse auf. Und dann gibt's ein heiliges Buch, da kommen die Jahresergebnisse, werden am Ende des Jahres übertragen in das heilige Buch. Aber alles analog und nichts digital, und da kann man keine Kudos auf Strava, was auch immer. Da heißen Likes Kudos, weißt du, also wenn du viel Fahrrad fährst, kriegst du da ja viele solche Punkte. Und ist genauso absurd, aber mega geil durch diese Hefte. Und das ist eine Schublade bei denen zu Hause, da war ich schon mal. Und in dieser Schublade sind halt 42 dieser Hefte. Und dann hab ich halt mal 1996 rausgeholt, wo er Tour de France, und dann schreibt er auch selbst hin, erster Tour de France, Etappe 7, 213 Kilometer, bin gut gefahren. So ungefähr.
Aber ist doch geil.
Ist genial. Das will ich auch mal so.
Ja, auch immer, aber die Leute haben auch, es ist ja immer so ein bisschen so ein Generationsding. Die Leute haben ja auch, ich meine, wie man Handy verliert, weißt du ja, glaube ich. Ja,
pst.
Verliert. Darf man darüber nicht reden?
Ich habe
also die Geschichte musst du jetzt erzählen.
Ja, ich habe sie schon erzählt. Und zwar Linda Zervakis habe ich sie erzählt. Habe schon erwähnt, dass es jetzt alles nicht so ganz sauber war, aber du warst ja nun mal mit dir habe ich ja das Foto gemacht, nachdem es mir dann direkt geklaut worden ist, und insofern ist...
Hast du es jetzt eigentlich wiederbekommen?
Nee, aber ich krieg bis heute täglich Phishing-SMS, und zwar sehr gute, also so mit so einem schlechten Schreibfehler oft drin, aber selbst heute habe ich wieder eine Nachricht gekriegt, hey, deine American Express ist gefunden worden, log dich hier ein mit PIN und Passwort, damit du sie wiederkriegst.
Ganz klares Karma, das war so klar Karma. Also wie du mir stolz gezeigt hast, dass dieses Magnetding mit den Karten ja einfach hinten an dem Handy hängt, ich kurz darüber lachen musste, das war der Moment, wo du es eigentlich schon verloren hast. Ja. Das war praktisch anderthalb Tage davor. Das war
überhebliche,
der Moment, da hast du's verloren.
Überhebliche westdeutsche Mentalität.
Das könnte doch ein Thema sein, auch für die Sendung heute.
Ja, absolut. Nicht die
überhebliche, ich glaube, überhebliche Menschen gibt es überall. Das hat ja nichts mit Ost oder West zu tun.
Aber wir sind ja, also du und ich, wir feiern jedes Jahr am Tag der Deutschen Einheit unsere Freundschaft. Muss man ja sagen. Bis heute gratulieren wir uns da. Danke Helmut Kohl, danke Michael Gorbatschow, dass das passiert ist. Unser Hund früher, weißt du noch, Gorbi? Sagt dir Gorbi was? Haben wir dir mal Fotos von Gorbi gezeigt? Unser Familienhund hieß Gorbi. Da waren zwei, wie halt meine Eltern waren, die fanden ja Gorbatschow schon sehr gut. So als
deine Eltern sind ja auch sehr, sehr, sehr links gewesen. Natürlich auch wahrscheinlich eher auch Palästina.
Ja. Ne? Absolut. Sachen. Und die haben dann den Hund, also erstens war es eine Frau, und den haben sie einfach Gorbi genannt. Nach Gorbatschow, finde ich jetzt schon mal, ob man da jetzt Idee first, es ist ja tatsächlich was uns auch, also Ideen, wie wichtig ist die Idee und wie wichtig ist die Umsetzung dann der Idee? Und da jetzt zum Beispiel, also wenn wir, den Hund haben wir, der Geburtstag des Hundes war der Tag der Deutschen Einheit. Und deswegen fanden meine Eltern es lustig, den Gorbi zu nennen. Also auch nicht ganz sauber, weil es war der 3.10., was ist zwar der Tag der Deutschen Einheit, aber nicht der Mauerfall. Es wäre ja geiler, wenn es der Geburtstag des Mauerfalls gewesen wäre und dann Gorbi zu nennen als der Tag der Deutschen Einheit, dann muss er eigentlich Kohli nennen, oder? Also was auch immer. Aber findest du das okay, dann einen weiblichen Hund mit einem männlichen Namen zu versehen wegen der Geschichte? Was würdest du sagen?
Ich finde das allgemein total okay. Also ich finde ein Hund, also ich weiß nicht, wahrscheinlich werden mich die Hunde-Fans hassen oder dann oder so. Also ich mag ja alle Tiere. Ich bin ja auch so Team Hund und Team Katze, finde ich alles super. Aber ein Hund oder ein Tier, es ist ja relativ Latte. Also mal, ja. Oder? Wie es heißt. Also wenn ich jetzt hier, liegt gerade zum Beispiel meine Katze vor mir.
Ja,
die wie heißt liegt, sie? Also den liegt Miri heißt die. Das ist Miri. Und die liegt hier einfach so seit 8 Stunden und es ist ihr, glaube ich, scheißegal, ob ich sie jetzt Miri, Barschi oder Pascal oder Taxi nenne. Interessiert sie, glaube ich, nicht. Ich wollte meinen Hund ja immer Taxi nennen. Es war mein großer Traum, dass einfach wegen der Vorstellung, dass du so im Park stehst und dann so Taxi rufst und alle gucken so, hä? Und dann kommt dann so ein bescheuerter, so ein geiler, so ein kleiner Cockerspaniel so angelaufen.
Ein gelber Hund.
Das fand ich immer.
Ein gelb-schwarzer Hund.
Ich hätte vor, Leonberger. So ein perfekter gelber Leonberger kommt dann so angelaufen.
Was kann ich für Sie tun? Schönen guten Tag.
Genau, der muss sprechen können, der Hund.
Ja, natürlich. Das wäre das Eindeutigste. Ja, aber also die ganze Ost-West-Sache habt ihr jetzt gerade wirklich großartig mit den Toten Hosen gemacht. Ich hatte das Glück, dieses Video auch schon ein bisschen vorab zu sehen. Wer hatte die Idee? Wer hat gesagt, also es gibt irgendein Jubiläum gerade, ne? Irgendwas 15, 22, 30, was für ein Jubiläum ist überhaupt?
40 Jahre Toten Hosen.
Okay. Und aber gibt es nicht ein Wiedervereinigungsthema? Ach so, auch?
Nee, das gab's schon, glaube ich. Ah, nee, okay. Ja, das hätte man natürlich am Tag der Deutschen Einheit oder sowas machen können, aber das war jetzt. Es war sowieso, du hast es ja mitgekriegt mit dem Stress, mit Releasen und so. Es gab schon sehr, sehr viele krasse Sachen, die da passiert sind. Also ich kam auf diese Idee, dieses Lied zu machen, Scheiß Wessis, weil ich mal wieder so ein richtig schönes Scheiß Wessis einfach bekommen habe hier auf der wunderschönen Insel Rügen. Einfach mal wieder aus vollster Kehle in einem Hotel, Mann, Scheiß Wessis. Und dann war es so, ey Mann, fuck, Campi kommt doch heute Abend. Das ist doch eine geile Idee, ist doch eine gute Sache. Und Campi kam dann auf die geniale Idee, ja, aber wenn wie das Scheiß Wessis, dann machst du das Scheiß Ossis. Ich habe da am Anfang erst gedacht, so, mal gucken. Weiß ich nicht, habe mich dann aber daran gewöhnt, weil man eigentlich dieses scheiß Wessis ist so ein bisschen ehrlicher. Also es gibt auch im Westen natürlich scheiß Ossis, aber man, so dieses scheiß Wessis, das ist ja allein durch die beiden Länder, die das ja nun mal waren und durch ein anderes System, das ist ja nicht einfach dahergeredet oder so, gibt es einfach natürlich im Osten krasse Vorurteile gegenüber Dingen oder da sind so viele Schmerzen so verankert in Sachen, die passiert sind, die ja wirklich nun mal passiert sind. Und ganz viele Leute haben auch immer noch, ich habe jetzt auch mal wieder einen Brief bekommen von jemandem, der sagt so, ey Leute, das ist nicht einfach Spaß. Ich habe irgendwie, saß, keine Ahnung, im Stasi-Knast und habe immer noch Schlafstörungen, kann immer noch nicht dies und das, habe die schlimmsten Sachen erlebt, bin ins Gefängnis gekommen, ohne irgendwas zu machen, wurde gefoltert, im Endeffekt mit so Dropping hier, so Waterboarding oder wie das heißt.
Ja.
Genau. Ey, und es gibt Leute, die immer noch darunter leiden, dass es das gab und dass es diese Systeme gab und so. Aber auf der anderen Seite habe ich ja jetzt auch viel, weil ich mich mit dem Thema ja natürlich gerade viel beschäftigt habe, wurden ganz schön viele Leute übers Ohr gehauen, sagen wir es mal so. Also viele Leute war das so ein sehr große Goldgräberstimmung aus dem Westen, wie man im Osten natürlich Geld machen konnte. Also verständlich, also eigentlich nicht verständlich, traurig, aber so ist es ja immer. Das ist, wenn irgendwo was aufgeht, dann kommst du rein und kaufst ein Hotel oder kaufst 5 Wohnblocks oder, ne, und dann hast du, so ist das halt. Und da hat der Osten schon ganz schön drunter zu leiden.
Okay, aber du
natürlich,
hast,
ja, genau,
ich
ganz kurz,
deswegen,
genau, aber natürlich gibt es auch ein großes Scheiß Ossis im Westen, würde ich sagen. Zum Beispiel, wenn man jetzt die Wahlergebnisse sieht. Also so immer nach den Bundestagswahlen, dann sagen, glaube ich, gibt es auch manchmal ein herzhaftes Scheiß Ossis aus westdeutschen Wohnzimmern, würde ich sagen. Oder?
Sag,
ob ich recht habe oder nicht.
Ja, hast du recht. Und ich, also nochmal kurz, den Song, den ihr schreibt, also du hast eine Idee, du sagst zu Campi, hey, das wäre doch ein geiler Campino-Song oder ein geiler Tote-Hosen-Song über sich selbst, scheiß Wessis, sich selbst zu verarschen sozusagen, ne? Und dann sagt er, ja, aber nur, dann machen wir das zusammen und dann machst du scheiß Ossis und wir spielen mit den Vorurteilen und dann, also wie funktioniert sowas? Ihr seid dann zusammen und überlegt euch, was sind die berühmtesten West- und Ostdeutschen oder eher so, was sind die profanen Vorbilder oder wie schreibt man so einen Song dann? Und wie schreibt man, beide sind gemeinsam geschrieben, ne? Also ihr habt dann Ideen oder wie kann ich mir das
vorstellen? Ja, also, ja, das ist schon so. Also natürlich die Vorurteile, die es gibt. Also es hätten jetzt auch 12 Strophen sein können, ne? Wir sind jetzt überhaupt nicht, guck mal, wir beide sind ja ein bisschen anders. Wir beide, Da können wir ja später vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Wir haben ja schon dieses Ost-West-Ding richtig gelebt. Also Wir haben ja schon jeden Tag uns ein bisschen gedisst auch, weil wir finden es auch lustig.
Ja.
Mit Campi oder so habe ich das nie gehabt richtig. Ne? Da gibt es natürlich mal einen Spruch, aber so selten. Bei uns war das ja schon ein großer, also kein großer, aber du bist halt auch einfach so ein richtiger Wessi eben. Und nicht so ein Halb-Wessi oder wie so ein, wenn jetzt irgendeiner aus Dortmund kommt oder so, der ist dann natürlich ein Wessi, aber auch nicht so richtig. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein Feeling, ja. Mann, Heidelberg und so, gegen, so behütet und das ist so und mit der Familie und natürlich dem Haus, du bist der mit der Villa, weißt du? Der sagt, also ich glaube, bei den Hosen kommt da diese Zeile, jeder kennt einen, der eine Villa kennt oder so. Ich glaube, bei euch in Heidelberg, wo du herkommst, ich meine, du warst natürlich auch so ein Crash-Kid und hast auch was andere Interessen gehabt in deinem Leben und hast dann auch dich in urbane Sachen wie Graffiti oder so gestürzt. Aber du kanntest ja schon sehr viele Leute im Tennisverein und so dieses typische Vorurteil eben. So Vorurteil, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Tennisspielen macht mega Spaß, aber so dieses Tennisverein, Hockeyverein, alles so ein bisschen Upper Class, alle sind eigentlich reich und haben so Häuser. Und da kommst du schon mal her.
Finde ich ja bis heute, ist es mein größter Input an deinen Song Kids. Der ist ja schon auch ein bisschen über meine Society, diese graue Haare und Golden Retriever und all sowas. Das ist Heidelberg, finde ich, oder? Da hast du ja so ein bisschen Bernd von Geldern mal angesprochen.
Aber wir lieben ja Heidelberg auch trotzdem.
Ja. Absolut.
Aber gut.
Ja. Oh, Bernd von Geldern hast du getroffen jetzt, ne? Habe ich gehört.
Ja,
mir wurde ein Foto zugestellt. Um gleich mal über Ost-West-Deutschland zu reden, am Wochenende war ja ein Fußballspiel. Und das wurde von deinem wunderbaren Verein Hansa Rostock in meinen Augen völlig zu Recht gewonnen, weil zumindest aus meiner Entfernten, und ich habe mit 2, 3 Leuten gesprochen, es sportlich völlig unbestritten war, dass Hansa Rostock besser Fußball gespielt hat am Samstag, ohne irgendeinen Zweifel. Und vor allem ein unfassbarer Support am Samstag wohl war. Und ich finde, dann hat auch mal Hansa das verdient, da die 3 Punkte zu holen. Und also de facto, wenn man sich das anschaut, die sportliche Leistung des FC St. Pauli da am Samstag zumindest, haben die nichts in der ersten Liga verloren. Aber ihr müsst unbedingt in der zweiten Liga bleiben, ohne irgendeine Diskussion. Deswegen, ich habe mich richtig für dich und deinen Verein Hansa Rostock gefreut, dass ihr den FC St. Pauli weggemacht habt am Samstag. Muss ich genau so zugeben.
Das ist sehr lieb. Vielen Dank. Ja, also es waren natürlich viele Faktoren, also Hansa ist ja auch die Mannschaft der Stunde in der zweiten Liga. 4 Siege hintereinander.
Ja.
Die sind praktisch gerettet. Zum ersten Mal dann wieder sowas wie volles Haus. Also immer noch nicht alle so richtig, immer noch, glaube ich, 3G, deswegen immer noch kein richtiger voller Support, aber der komplette Stadion-Support, unfassbar. Also ich habe so ein Geräuschpegel, ich habe dir, glaube ich, auch ein Video geschickt von der Sekunde,
crazy, wo das Tor. Von draußen. Von so 4 Kilometer halt einfach, entfernt, Alter.
Ja, wenn du einfach so, das ist bei uns einfach dann doll. Also dieser Verein kann eine Magie entfachen, wie es kaum ein anderer Verein kann. Das ist, das gibt ein paar Vereine noch, aber es sind wirklich wenige und die sind alle Maximum an einer Hand abzuzählen. Wenn Hansa so in Tritt kommt, dann sind die, deswegen waren sie auch 13 Jahre in der Bundesliga und ohne so große Film-Support und Industrialisierung in Mecklenburg-Vorpommern. Also eine Fischbrötchenbude kann ja kein Verein hauptsponsoren, obwohl es lustig wäre. Backfisch Udo, neuer Hauptsponsor von Hansa Rostock. Nee, es war einfach total geil. Also die sind einfach frei, die spielen geil und St. Pauli sind ja oben in der Gruppe drin. Aber man muss auch sagen, wir haben so viele Jahre auf den Sack gekriegt. Ich meine, wir waren bei einigen Spielen zusammen, falls du dich erinnern kannst, auf St. Pauli, ich im Hansa-Block rübergelaufen bin mit meinen 20 Leuten. Haben das schon erlebt und wir haben 6-mal hintereinander gegen St. Pauli verloren und dann ist es auch nur gerecht, dass wir auch mal wieder gewinnen. Aber dein Ursprungsverein oder
Kaiserslautern, hier, hallo, auf dem Bett 5-1. Das 5-1. Ist mir inzwischen auch sehr
da wichtig. Das weiß ich, du hast es bestimmt 1000-mal erzählt, aber hing ja immer die große Kaiserslautern-Fahne bei euch vom Balkon, in eurer Villa, oder?
Da haben sich die ersten absolut narzisstischen, egomanen Züge also tatsächlich, als ich studiert habe noch, hatte ich noch eine Dauerkarte für Kaiserslautern. Ich hatte 12 Jahre für Block 8 in der Westkurve in Kaiserslautern eine Dauerkarte. Sogar teilweise 2, damit ich jemanden mitbringen kann. Und das fand ich immer, also FCK Betzenberg ist schon einfach überragend. Mit dem Zug da hinfahren 1,5 Voll. Stunden und dann da hochlaufen. Und also besser geht's eigentlich nicht als Fußballerlebnis. Und das muss ich schon sagen, das war jedes Mal ultra geil. Und auch, also Also, ich meine, also da haben wir Sachen erlebt teilweise, da werden Schweineköpfe geworfen, da wird Mario Basler beleidigt bei der Ecke. Und ich war live dabei, als er eine Ecke reingemacht hat. Das war geil.
Noch egal. Oh, das weiß also, ich auch noch.
Ja, großartig. Und auf jeden Fall habe ich dann, als ich weggezogen bin nach Hamburg und dort studiert habe, fand ich es total angemessen, als ich, immer wenn ich zurückkam, so fürs Wochenende, und ich habe noch teilweise gearbeitet, ich habe Zivildienst und Studium gleichzeitig gemacht, was man nicht durfte, was verboten war, aber niemand kontrolliert es, und da dachte ich halt, ja gut, dann, weil ich habe einen Losplatz bekommen fürs Studium und mein Abi war nicht gut genug, und dann habe ich den angenommen und bin halt immer gependelt die ganze Zeit. Und da habe ich immer, wenn ich dann zu Hause war, habe ich die Fahne rausgehängt, so als, damit das Volk weiß, dass der König
zu Hause ist. Das ist so ein guter Bessie-Move.
Da, ja, absolut. Da hat sich abgezeichnet, dass ich vielleicht vielleicht mal in Behandlung sollte oder sowas. Aber auf jeden Fall hat er diese Art und Weise mich relativ weit gebracht. Und ja, absoluter Bessie-Move. Und aber Fußball, also ich meine, ich finde im Fußball.
Das ist ja schon ein Fan-Move, also es ist kein Wessi-Move, das kenne ich auch. Also was mich viel mehr interessiert, ist dieses, wie ist das denn gekommen, dass du dann eigentlich mehr zu, also dass dann irgendwann war das mit dir und Kaiserslautern, weil ich habe das ja bei ganz vielen, also du kennst ja auch mein Umfeld und meine Managerin, die Sarah und so, die ist ja aus dem Saarland und die hat das halt eben auch. Die sind ja alle, ich lerne so viele Leute kennen, die wirklich eine harte Vergangenheit mit Kaiserslautern haben. Und Kaiserslautern ist ja auch einer von diesen magischen Vereinen, die ich vorhin gesagt habe. Das ist nun mal so. Das ist so Riesenstadion. Ach, die ganze Historie. Ich meine, als Aufsteiger mit Rehhagel und dem jungen Mario Basler, der noch auf der Bank saß, irgendwie deutscher Meister werden als Aufsteiger. Das ist ja, Feige. Natürlich kann nur Rehhagel das, aber da bleibt man ja auch einfach Fan. Aber ich habe, weil man so viele krassen Sachen nimmt, aber gab es bei dir irgendeinen Punkt, wo du gemerkt hast, dass Lautern gar nicht mehr, weil man wechselt ja nicht den Verein einfach so. So, ach, ich bin jetzt mal, natürlich, man zieht irgendwo anders hin. Also ich ziehe jetzt nach Manchester und gehe dann irgendwie zu Manu, klar. Oder ich ziehe nach Hamburg und gehe zu Pauli oder HSV, klar. Also natürlich. Aber hast du irgendwann mal so einen Moment gehabt, wo du einfach von Lautern dich so gelöst hast? Oder ist es, guckst du immer noch jedes Wochenende, wie sie spielen?
Nee. Ich glaube, ich bin der Blueprint eines Erfolgsfans dann zwischendrin oder eines Verfügbarkeitsfans, was ich auch nicht besonders mag. Ich verehre das, dass du da so deinem Verein die Treue hältst und egal was passiert, durch dick und dünn und FCH bis in den Tod und so weiter. Das ist bei mir nie so richtig gewesen. Also ich war schon Fan und fand das alles geil und dann habe ich mich verändert und in dieser Veränderung war auch meine Zugehörigkeit, und ich bin ja schon jemand, der sich sehr schnell verändert. Also mein Geschwätz von vorgestern ist ja tatsächlich einfach, also ich habe schon das Konträre gesagt vor einem Jahr zu dem, was ich heute sage, und weil ich einfach meine Meinung so schnell verändere, und da bin ich, um es mal negativ zu formulieren, mit Sicherheit ein Fähnchen im Wind, weil ich halt nach Hamburg gezogen bin und dann durch die Arbeit, also ich meine das ganze Do Your Football Zeug und die ganzen Trikots und so weiter, und da war es dann schon so, wir haben ja auch Kaiserslautern ausgestattet mit Do You Football und haben da dann immer die Fotoshootings gemacht mit Gary Ehrmann. Da habe ich drauf bestanden, dass Gary Ehrmann unser Model ist. Und da gibt's geniale Fotos auf dem Betze natürlich. Und das haben wir, die Sympathie war natürlich immer noch da. Aber jetzt wirklich zu gucken, wie die am Wochenende gespielt haben, war auch durch den sportlichen Misserfolg kombiniert mit vielleicht auch so ein bisschen, gab's dann schon sehr rechte Tendenzen teilweise. In so manchen, also es gab so 3-4 Vorfälle, die ich nicht mehr so richtig geil fand, die haben sich dann dazu verbunden, dass ich irgendwie mich verändert habe. Und ich habe ja, also die Konstanz fehlt mir da, was sowas angeht, was Fußball auf jeden Fall angeht, weil ich da jetzt ja auch spätestens seit ich nach Amerika gezogen bin, nicht mehr so wirklich dem Fußball folge. Also ich gucke dann manchmal, aber das ist ja schon, das ist ja bei dir einfach eine andere Leidenschaft, die du da auch auslebst, auch wie du rangehst an jedwede, also ich erinnere mich, auf Tour gibt's Soundchecks getimed nach Hansa Rostock Spielen und so weiter, und so wie Campi auch Liverpool ja über alles liebt, das ist schon eine andere Leidenschaft, die intensiver ist und die, glaube ich, bei mir schon dann auch daran liegt, dass ich halt nicht aus Kaiserslautern komme, sondern auch in Kaiserslautern, ich meine, mein Opa war Dauerkarten, der kam aus Speyer und der war eben immer in Kaiserslautern. Der hat mich dann zu den Spielen mitgenommen, als ich so 8-Jähriger war. Und da gab es die Connection, aber die ist dann irgendwann spätestens durch den Wegzug ein bisschen weniger geworden, so sehr ich das gerne hätte. Die volle, krasse Leidenschaft ist jetzt auch nicht mehr da. Ich freue mich, ich gucke jetzt, also jetzt habe ich geguckt, aber wie die so spielen und ich fände es auch geil, wenn die aufsteigen würden, muss ich sagen. Und da gehören sie irgendwie aber hin.
Hansa gegen Lautern machen wir dann nächstes Jahr zusammen, ja, dann, wenn sie aufsteigen. Sie steigen auf, glaube ich.
Ja, das machen wir sehr gerne.
Da gehen wir dann hin.
Und dann können wir unser Ost-West-Deutschland. Wann warst du das erste Mal im Westen? Wirklich an der, hast du irgendeinen Fußballaustausch oder sowas gemacht davor? Oder war das wirklich erst mit Wende?
Das war erst wirklich dieser, also ich war einmal bei meinem Opa und Tante in Thüringen, da bin ich über Thüringen. Das war, bevor die Mauer in Berlin waren, schon so ein paar Grenzübergänge offen. Da habe ich mit meinem Opa aus Erfurt und meiner Tante und so bin ich dann, ich weiß nicht genau, das ist da, wo das Open Flair Fest ist, also einfach nach Hessen rübergegangen, in so eine Kleinstadt.
Open Flair ist ein geiles Festival, oder? Da hatten wir echt Spaß. Gutes,
richtig geiles Fest, hatten wir Spaß. Und aber das richtige erste Mal, das war auch einfach nur so rübergehen und gucken, da war es mir gar nicht bewusst, das erste Mal war ich schon wirklich Kreuzberg von Friedrichshain. Also mit dem Häuschen, wo man sein Begrüßungsgeld abgeholt hat, die 100 Mark, haben wir ja bekommen von euch, danke nochmal. Von dir bitte. Vor allem.
Gern geschehen, und gern geschehen.
Ja, danke. Und dann halt, ich habe einen Song darüber auch gemacht, Neon West, auf meiner letzten Platte, Fünfte Dimension. Und der Song, der handelt ja komplett nur über dieses Thema. Ich liebe dieses Lied auch, weil es war wirklich so abstrus, also so eine elektrisierende Stimmung oder so ein Gefühl, dass ich auch dieses Lied jetzt geschrieben habe mit all diesen Details, die wirklich passiert sind. Also es steht halt ein Opa auf der Seite in Kreuzberg, ne, heulend mit Tränen im Gesicht und sagt so und drückt uns einfach. Und ich dachte halt wirklich, zuerst ist halt irgendein Westonkel oder so, den ich noch nicht kennengelernt habe. Nee, es war einfach ein fremder Opa, der einfach so riesen happy, riesen glücklich war über diese, dass die Mauer weg war. Und dann hat er gesagt, so, ich steige jetzt alle in unser Auto ein, zu meiner Mutter, mein Vater auch, meiner Schwester und mir. Mein Bruder war da nicht dabei, ich weiß auch nicht warum. Und sind zum Kudamm gefahren, dann konnten wir uns kaufen, was wir wollten. Ich habe mir Lego natürlich gekauft, weil ich tierischer Lego-Fan bin. Mein Lieblingsland auch immer noch Legoland, ganz klar. Und ja aber acht, diese geilen... Ja, ich war also sieben. Aber sieben. Nee, ich hab Lego noch viel länger geliebt. Also Lego mag ich allgemein auch immer noch. Ich finde Lego eine gute Sache. Mir schenken ja auch Leute so Lego Simpsons Quickie Markt oder so Lego Kästen. Gibt ja auch so erwachsene Lego. Ich finde Lego einfach eine sehr gute Erfindung und eine gute Sache. Und ein paar LA Gear, diese geilen Schuhe, die so geleuchtet haben.
Ja.
Und das ey, das musst du dir einfach nur mal vorstellen. Ich weiß, es ist schwierig für dich, aber stell dir vor, du wärst Ossi gewesen. Und da gab es ja wirklich nur also drei Farben. Es gab Weinrot, Beige und Braun. Das waren die einzigen Farben, die es gab. Wenn man mal Glück hat, Weiß oder Schwarz. Was ja keine richtigen Farben sind, ne? Um jetzt mal Klugscheißer zu sein. Und dann hatte ich diese Leuchtschuhe mit so Leuchtstreifen, die so blinken. Ey, das war das Größte. Meine Schwester hat, glaube ich, eine Barbie bekommen, aber das war so mein erster Moment. Aber auch dieses Gefühl, dieser Überwältigtsein von diesen riesengroßen Coca-Cola-Aufhängern, von dieser ganzen Welt, aber dann gleichzeitig irgendwie so Leute auf der Straße, die sich eine Spritze irgendwie setzen. Meine Mutter, wo ich auch sage in dem Song so, Mama, was bedeutet obdachlos? Das habe ich hier, sie hat gefragt, was ist das für ein Wort? Weil im Osten gab es das ja nicht. Es gab im Osten ja keine Obdachlosen oder Leute, die keine Wohnung hatten. Oder dann zum Beispiel erinnere ich mich an diesen Gib AIDS keine Chance. Das war ja damals so eine Riesenkampagne. Das war überall habe ich diesen Aufkleber damals gesehen, weil man natürlich auch irgendwie da am Kudamm war und dann auf einmal an einem Sexkino vorbeigeht und so zwei Männer sich küssen. Also wie in einem Film, wie und alles habe ich gesehen in diesem einen Abend so, ne? Und ich finde das, ich musste dieses Lied irgendwann mal schreiben. Ich bin da auch sehr stolz drauf. Ich mag das sehr, weil es da irgendwie darum geht. Aber das war ein sehr krasser Moment. Auch ich glaube natürlich einer der schönsten Momente auch in meinem Leben, obwohl ich so jung war. Aber auch für meine Mutter und so ein unfassbarer Moment.
Kleiner Bildungsauftrag, woher kommt das Wort Lego? Also wie ist das entstanden? Weißt du, für was es steht?
Ah, das wusste ich, glaube ich, mal. Es ist, glaube ich, eine dänische Firma allgemein, ne?
Korrekt, ja.
Irgendwie sag mal bitte.
Leck Gott. Sind die zwei Worte, was Spiel gut oder Play well heißt. Und aus Leck Gott hat er wie bei Paul Ripke Paris oder Adi Dassler, hat er Lego gemacht. Und genau.
Deswegen gibt es, hast du den Paris-Ding und er hat die Lego-Cards auch noch, oder was?
Legott, der Legott ist das. Paris-Ding ist ein gutes Wortspiel. Wie so eine Henne. Oder?
Das habe ich von dir. Paris-Ding ist ein tolles Wortspiel.
Das habe ich von dir gelernt. Wortspiele, dass man Wortspiele ernst nehmen soll, habe ich auf jeden Fall von dir gelernt. Das habe ich von meinem ostdeutschen Freund Materia gelernt.
Na, ich bin ja auch, genau, ich will ja auch unbedingt, du weißt ja, ich würde ja auch gerne meine eigenen Klamotte haben und ich man wollte die eigentlich immer Lamar nennen. Das wäre ja auch so Paris. Lamar, da könnte man so, yo, yo, wir fahren Paris-Dakar. Wer seid ihr überhaupt? Paris-Lamar. Tatü-Tata. Da kann man auf jeden Fall gute Sachen machen.
Uff-Tata. Ich glaube, ich war es erstmal.
Kennst du aus Kaiserslautern noch Uff-Tata?
Dann, der Hauptspruch war eigentlich beim Torwart, wenn der Torwart, der gegnerische Torwart einen Abschlag, sagt man Abschlag dazu?
Ja. Arschlochfixer Hurensohn, oder?
Nee, deine Eltern sind Geschwister. Haben 24.000 Pfälzer geschrien. Na naja, doch, ich glaube auch oft Arschlochfixer Hurensohn und dann deine Eltern sind Geschwister!
Ja, finde ich schon sehr gut. Ja, also nach wie vor gut. Schade, es wird leider nicht mehr gemacht.
Aber also ich habe
schon sehr gut. Einfach Fußball ist ja auch ein bisschen, das ist ja das Ding. Da werden ja auch viele sagen, ja, nein, ist nicht und so. Aber ich habe jetzt auch wieder Diskussionen gehabt, weil wir ein paar unkorrekte Sachen natürlich gesagt haben jetzt. Da kommen dann auch mal Leute, Mann, ja, fuck, was soll's. Aber es ist doch einfach auch, ey, beim Fußball, Mann, das ist so ein bisschen so der Ort, wo das einfach auch mal ist mit den Emotionen. Und da muss
ich wüsste
das,
nicht.
Das wäre gesellschaftlich nun mal, oder?
Hast du recht, aber so technisch wüsste ich nicht, wie man, also jetzt am Samstag, ja? Bei Hansa gegen Pauli, habe ich mir ein paar Zusammenfassungen. Da sind ja wirklich sehr große Mengen an scheiß St. Pauli-Schals zum Beispiel. Also eins kann man wirklich sagen, Hansa Rostock-Fans finden St. Pauli wirklich richtig scheiße. Ohne irgendeine Diskussion. Aber so positiv scheiße. Also es ist ja fast cool. Also so es ist auch gar nicht voller Hass, sondern es ist einfach eine Liebe zum Hass auf eine Art, oder? Und wie man das aber hinbekommt, also ich wüsste jetzt, ich mache ja Klamotten, ich wüsste jetzt nicht, wo man so einen Schal überhaupt herstellen kann, weil also es ist ja schon eine Diffamierung und es ist ja schon so, dass also ich glaube nicht, dass man den einfach bei irgendwo Schale 24 bestellen kann. Fußballfanschals, Schals 24. Ja. Oh, Entschuldigung. Aber ey, ich wollte dir noch erzählen, wann ich haben wieder hier drüber geredet, dass ich war ein paar Mal in Ostdeutschland und wir hatten so eine Familie. Die, ich weiß gar nicht, wie eine befreundete Familie aus Dresden, die dort in der Philharmonie oder Philharmoniker, den Dresdner Philharmoniker, hat der Geige gespielt und ultramusische Familien. Und die sind wir bestimmt zwei, dreimal besuchen gegangen. Also da sind wir
in der ehemaligen DDR noch.
Genau, als ich 6 war, als ich 7 war. Und dann, als ich 8 war, war ich auch einmal, und da ist eine lustige Verbindung. Da war ich einmal in Berlin, dann, also in Ostberlin, und war da im Palasthotel. Und im Palasthotel hat ja unser gemeinsamer Freund Tobi Regel damals sein erstes Praktikum gemacht, was ja auch geil ist. Das ist ja, es war nur für Westdeutsche, ne, die dort gewohnt haben und für Diplomaten und so weiter, weil es ja direkt am Museumsding da ist in Berlin. Gibt's das noch? Heißt das überhaupt
noch? Also das Hotel gibt's nicht mehr, glaube ich. Ja. Nee.
Okay, und da war ich als Jugendlicher, und das war schon, also als 9-Jähriger oder sowas mit meiner Mutter, weil meine Eltern ja immer die haben immer eine Reise pro Jahr jeweils alleine mit jedem von uns gemacht. Und einer davon ging nach Ostdeutschland. Und das war schon sehr beeindruckend damals. Also ich erinnere mich, wie im Zug immer alles versiegelt wurde dann rüber und wie viele Grenzbeamte im Zug auch, es war so Nachtzug, sind immer im Zug da durchgefahren und wie das war, mit dem Zug durch die DDR zu fahren, war schon echt crazy. Also so, weil es ja dann doch eine andere Belastung auch ist und die Pakete, wir haben jedes Jahr an Weihnachten Pakete an unsere Dresdner Freunde verschickt und interessanterweise.
Westpakete hieß das. Ja,
genau. Und interessanterweise ist aber die Freundschaft total eingeschlafen seit der Wiedervereinigung. Also die hat nur funktioniert, auch so zwischen den Familien und mit allen, als es eine Separierung auch gab. Die hat nicht funktioniert, als es frei war zu reisen. Also warum auch immer. Das hat sich einfach
krass,
Freundschaft gibt.
Krass, aber
das
ist es manchmal.
Ja. Und aber dann habe ich wieder, und das muss ich schon sagen, also ich habe ja im Hip-Hop viel erlebt und habe ja auch früher mal einen Blog geschrieben und du eine der Zeilen, die du mir immer vorwirfst, ist das falsche Pferd Hip-Hop, auf das manche Pelle-Pelle anzugtragende, bongrauchende Leute setzen, die dann Hip-Hop zu ernst genommen haben. So in meinem, also ich bin 24, 25 gewesen und das war so die erste Welle des Hip-Hops, war vorbei, Akku Berlin gab's noch nicht. Und da war so irgendwie, ja gut, also jetzt alles Mucki Marbles und also jetzt alles rausbringen, was irgendjemand sich ausdenkt, muss ja nicht sein. Und aber viele Leute dachten ja, man muss einfach nur Hip-Hop machen, dann funktioniert das. Und ich habe aber dann durch dich wieder einen Zugriff, also du warst der erste coole Hip-Hopper wieder, weil es ein bisschen lustiger war und weil du viel familiärer warst. Und das muss ich bis heute sagen, dass mich das sehr beeindruckt hat, wie du so mit Familie umgegangen bist. Und das ist was ich zumindest bei den westdeutschen Hip-Hopern nicht so erlebt habe, dass die, also bei den Stieber Twins war ich noch nie zu Hause und hab die
wirklich
Mutter
nicht.
Nee. Und
aber du warst schon mal bei Torch zu Hause.
Ja.
Warum eigentlich? Sag mal die Geschichte bitte.
Naja, weil ich mit der Schwester zusammen war. Das war meine zweite Freundin. Die hat sehr viel Hip-Hop getanzt damals.
Aber saß du dann, wie hieß sie?
Caro.
Saß du dann
sie immer
Caro?
Noch?
Ja, genau, heißt sie immer noch, die Grüße Caro, mit Caro am Tisch und dann kam Torch, ja. Also für die Leute, die doch Torch kennt ihr, da brauchen wir nicht vorstellen,
ja.
Sorry.
Genau.
Unser, nee, doch, Gott. Muss man glaube ich doch machen. Nee, und dann kam Torch, also der Hip-Hop erfunden hat in Deutschland sozusagen.
Genau.
Kam dann
unser
aller,
also
gesagt,
ohne Torch wärst du nicht, wo du bist, ohne Torch wäre ich nicht, ohne Torch gäbe es eigentlich keinen Hip-Hop, eigentlich
nichts.
Auch keine Musik.
Fußball auch nicht.
Es kann, ja genau, Fußball gäbe es nicht und
nichts.
Hip-Hop gäbe es nicht und tatsächlich, weiß nicht, ob du das schon wusstest, aber das Internet gäbe es auch nicht ohne Torch. Der ist auch der Vater.
So.
Das Internet
und die NASA
und Blockchain.
Auch.
Und Blockchain.
Nee, und die NASA.
Ja, wir werden ja, nicht auf
die NASA auch.
Ja. Alles wegen Torch, vielen
und
Dank.
Und Dropbox. Danke. Danke, lieber Torch.
Und QuickTime. Also alles wegen
und
Torch.
Und wie war das denn praktisch? Aber
da
wie
kam
war das?
Er mal vorbei.
Torch rein. Hat ja. Er dir einen Händedruck gegeben? Einen kräftigen und sowas wie, pass auf, was du mit meiner Schwester machst?
Nee, der hat einfach nur, also der kam zum Frühstück dazu. Dann hat er oft sehr laut haitianische ja, Musik gespielt von Schallplatte. Und dann gab's da legendäre Partys bei denen. Die haben ja in der Altstadt gewohnt und da war dann schon so, das war schon echt large. Wenn der da so eine Party geschmissen hat, die war krass. Also weil feiern kann Torch, tanzen kann Torch. Und das ist dann nicht Hip-Hop-mäßig gewesen, sondern der hat dann wirklich einfach geniale Musik für alle Generationen aufgelegt und ja, 100 Leute waren auf einmal da und die ganze Wohnung so in der Altstadt war randvoll von ja, es war schon echt sehr beeindruckend immer. Aber also bis heute habe ich nie irgendeinen Gästelistenplatz von ihm gekriegt. Also bis heute ist es so, dass wenn ich jetzt, ich wollte hier letztens aufs Torch-Konzert, auf die Feierlichkeiten seines 50. Geburtstags auf dem Heidelberger Schloss, ist ja auch angemessen. Der hat, glaube ich, auch Fahnen rausgehängt, wenn er zu Hause war. Und da schreibe ich dem, da reagiert er gar nicht. Also der schreibt noch nicht mal eine Insta-DM zurück. Der ist da zu groß dafür. Und also auch als ich der Partner der Tochter war, kam ich jetzt nicht umsonst irgendwie mal auf ein Konzert oder sowas rein. Da musste ich schon noch zahlen und der ging aber
ich
jetzt glaub, auch
Torch
nicht.
Hat noch nie jemand auf Gästeliste irgendwo reingelassen, oder?
Ja, braucht er ja auch nicht. Also hat er glaube ich nicht nötig. Also ich finde das auch, fände es auch.
Wieso? Das macht man doch aber einfach so.
Leute einladen. Ja, ihr macht es so. Das ist aber jetzt, da sind wir bei, wahrscheinlich ist Torch dann da doch ein bisschen westdeutsch geprägt. Weil das, also das muss ich schon sagen, nee, das stimmt nicht. Also die Toten Hosen und ihr, also deine Band und du, was da so passiert. Das ist bis heute, finde ich, das familiärste berufliche Umfeld, was ich je kennengelernt habe. Und bis heute hat mich das zutiefst beeindruckt und auch natürlich mit deiner Schwester, die sauherzig ist und deine Mutter, die irgendwie dabei ist und ja irgendwie auch mit meiner Familie immer abhängt und alles cool ist und so weiter. Und das ist ja schon untypisch, finde ich. Und das hat mich immer total beeindruckt, wie das halt so war und wie das halt
aber ja, aber so, ich muss trotzdem sagen, dass es keine, für mich keine Sache ist, von wo man herkommt. Also es stimmt, im Osten ist das so ein bisschen so, du kannst da irgendwo klingeln und dann lassen dich Leute rein und machen dir irgendwie was zu essen und so. Das ist aber auch ein bisschen.
Ich finde schon Zusammenhalt.
Also deswegen muss ich, ja, aber es, genau, ja. Das muss ich aber jetzt auch mal auch sagen, es gibt ja auch immer so Regionen, die so sind. Zum Beispiel hat man sowas ja auch in Bayern oder im Süden. Und bei euch, wenn ich mich dran erinnere, ne, also gab es bei euch wir mit der kompletten Band, wir haben ein Konzert gespielt im Karlstor Bahnhof, legendärer Laden, da haben wir auch ein Torch-Video übrigens vorher gedreht in Heidelberg, und deine Mutter hat für uns alle Kalbsleber gemacht. Also für die komplette Band, da saßen wir alle, von Boris bis, von Tropf bis Zoll, von Brasilianer bis Ossi, von Kroate bis Belgier, alle da bei dir am Tisch, und deine Mutter hat Kalbsleber, die man ja, also wenn man sich auskennt mit Leberessen, vorbestellen muss. Das kann man nicht einfach kaufen. Kalbsleber ist was Besonderes. Da musst du schon zum Fleischer gehen und sagen, so, pass mal auf, Dieter, Freitag will ich 2 Kilo Kalbsleber. Und hat für uns Kalbsleber mit Kartoffelstampf, Mashed Potato, damit du es verstehst, Zwiebelring und Apfelstückchen. Ja, also wie man geil, so klassisch Leber isst. Und das war wirklich, da gibt es auch einen tollen Blog. Vielleicht kannst du den irgendwo unter verlinken nochmal.
Genau.
Weil der ist wirklich so lustig, auch mit dem Videodreh. Und das ist ja auch unfassbar herzlich. Ich meine, deswegen glaube ich nicht, dass Herzlichkeit, dass es Ost-West-Problematik ist. Es gibt manchmal Länder oder Regionen, die sind herzlicher, und manche, die sind weniger herzlich. Ich glaube nicht, dass das so entscheidend ist. Und das sieht man ja auch bei den Toten Hosen. Ich meine, da geht die Herzlichkeit so weit, dass die alle in einem Grab später sind.
Ja.
Also, die haben doch diese Grabzellen. Ich
weiß, da sind schon 2 drin, leider. Aber,
nur 2? Ich dachte schon ein paar mehr.
Ich weiß nicht. Jochen ist auf jeden Fall drin und der erste Drummer, da weiß ich nicht mehr.
Ja, genau. Jochen, aber
Ultra,
genialer Typ.
Sehr, sehr.
Genau. Aber die haben, das ist ja auch schon familiär, und es ist so, das liegt, glaube ich, da, wo man herkommt. Wir bei uns im Norden eher sind ja auch, uns muss man erstmal knacken, aber hier ist, würde ich immer alles erstmal so ein bisschen kühler. So einfach so vom Typus Mensch her. Aber wenn man die so geknackt hat, das ist wie bei Konzerten, dann, das haben, sagen auch immer viele, dann ist das hier auch ganz, ganz, ganz doll herzlich.
Sag mal, das Ost-West-Ding mit den Toten Hosen, da habt ihr dann gemeinsam ein Video gedreht? Also ihr habt quasi 2 Songs gemacht. Die Songs sind ja schon ein bisschen, ich sag mal, Totenhosen-lastiger vom musikalischen her. Ist jetzt nicht die Hosen singen auf dem Rap-Beat, sondern du rappst auf einem rockigeren Beat irgendwie.
Genau, ich habe eine Gitarre, ich habe eine Rockgitarre, ist jetzt auch nicht so Materia-typisch, aber ich fand das schon wichtig, dass man einfach so über 40 Jahre Totenhosen, dass man da so eine Platte auch macht. Ich meine, das ist ja auch ein geniales Produkt. Wir haben eine Vinylplatte gemacht mit den beiden Songs auf einer Platte drauf, mit den beiden alten Pässen drauf. Also einmal in Bundesgrün Toten Hosen und einmal in Zonenblau Materia. Also beide Cover von den alten ehemaligen Pässen aus der DDR und der BRD. Ist wirklich ein geiles Produkt einfach.
Voll.
Es gibt cooles Merch dazu, eine Wendejacke. Hahaha, fand ich sehr lustig. Oder so ein Freundschaftsschal und sowas alles. Also man hat sich da schon reingedacht, und ich finde es einfach ein geiles Produkt ist, und wir reden darüber auch viel und viele Leute kommen und wir werden noch in ein paar Fernsehsendungen gehen oder waren auch schon in welchen. Man kann darüber reden. Natürlich sind krasse Sachen passiert, wie was ich halt auch hatte, ist, dass ich halt einfach im Video.
Oh ja, jetzt einen, ich hab's gesehen.
Genau,
oh, das ist das Beste. Genau, aber ich will, warte. Ich will einleiten, damit du. Also, ich war da ein bisschen involviert. Es gab irgendwie, ihr denkt in Symbolen und denkt ja darüber, und dann denkst du ja schon nach, immer wenn du Videos drehst, da war ich ja auch oft genug dabei, was habe ich denn da an? Gibt's da irgendwie nochmal was passiert? Und dann hast du überlegt, dass es quasi das Air Jordan-Logo irgendwie hat dich sehr beeinflusst, ne? Und ob man das als Pulli vielleicht irgendwie macht, dann gibt's aber Nike mit Jordan und was auch immer. Und dann fandst du aber irgendwie einen anderen Wortwitz gut. Und diesen Wortwitz, der wurde dann relativ aufwendig in großen blau-roten Lettern auf ein weißes Sweatshirt gestickt, ne? Also sehr, sehr große Buchstaben. Dann wurde ein Video gedreht, wo du die ganze Zeit damit rappst und drin vorkommst. Und was stand da drauf auf diesem Hoodie? Weil also jetzt im finalen Video ist der nicht drin, ne?
Störkraft, ganz groß.
Nein. Saudi-Arabien.
UDSS und dann R, also das R von Michael R. John. Also UDSSAIR. Es ist tatsächlich ein Wortspiel von meiner ersten erfolgreichen Platte, zum Glück in Zukunft. Ja. Der Song hieß Kate Moskau.
Kate Moskau, genau.
Auf geiler Song. Sie trägt Nikes UDSSR und so, ne? Und es war ein Lied über eine reiche Russin und so, die so abzufallen. So Love is in the air, lass es rollen. Ja. Das war so ein geiler Live-Song auch. Und den mochten die Leute auch mit Miss Platinum gefeatured und so. Und ich dachte, das wäre der geniale Witz, um auch die ja, das, den Osten, und ich war, bin ja nun mal das Ossi, bin ja der Ossi-Part in den beiden Videos. Also da ist ja so eine Ost-West-Therapie für die Leute, die das Video noch nicht kennen, so eine Nervenklinik, und ja, die Toten Hosen und ich und Roberto Blanco und Cem Özdemir und Katharina Witt und Finch Asozial, alle sind damit bei. Und wir sind in so einem, versuchen uns kennenzulernen und versuchen uns irgendwie, das sind, sind zwei verschiedene Videos, am Anfang treffen sich der alte Opel und der Trabi. Ja, und ich dachte, es wäre doch eine geniale Idee einfach, das UdSSR-Ding. Ich konnte halt leider, ja, ich konnte den Krieg halt nicht vorausahnen.
Das Video ist vor 3 Monaten gedreht worden, ne? Also,
genau, muss man ja auch mal genau sagen. War natürlich schon ein paar Spannungen da und vielleicht hätte ich es vorausahnen können. Aber nichtsdestotrotz war es einfach so, dass ich diese Videos hätte nicht freigegeben mit diesem Pullover, weil ich mich natürlich dann riesen geschämt hätte. Ich hätte mich dann natürlich auch einen riesen Druck, ich hätte auch einfach sagen können, ja, okay, ich mach's jetzt einfach, aber ich hätte tierisch auf den Kopf bekommen. Ich hätte tierisch auf die Fresse gekriegt mit einem UdSSR, obwohl das ja ganz anders gemeint ist. Es ist ja praktisch Amerika und Russland in einem Wort, so eher von Michael
aber Jordan. Aber ja, also, ne? Aber trotzdem völlig.
Sind ja auch dieselben Farben. Guck mal, die russischen Farben sind ja auch die amerikanischen Farben. Das ist gleichzeitig auch wieder die Hansa-Farben. Das hat alles so genial gepasst, also die Blau, Weiß, Rot und so. Aber ja, dann hat Russland halt ein Krieg man jetzt angefangen. Nicht nur ein Angriffskrieg, sondern ein Genozid gestartet, und ja, und dann ist, glaube ich, der UdSSR-Pulli nicht mehr so cool gewesen. Deswegen musste er in beiden Videos musste mein Pullover geweißt werden, so nennt man das. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess.
War das irgendwie teuer oder ist das?
Nee, das war ziemlich günstig. Okay, du darfst raten, wie teuer es war.
42.000 Euro, sag ich.
Nein, Billy, das ist also so teuer nicht.
Es muss doch Bild für Bild. Du hast 24 Frames pro Sekunde. So ein Video ist 3 Minuten lang. Was ist 180 mal 24? Keine Ahnung. Und da muss ja nur in der App, das ist ja Bild für Bild. Das ist ja eine Schweinearbeit. Ja,
es ist eine Schweinearbeit. Es ist aber eher auch kein Film. Also es hat, sagen wir mal, um die 15.000 Euro gekostet. Und das finde ich schon stolz dafür, dass man einfach einen Pullover angezogen hat. Und ich auch noch gesagt hat, ich möchte mich auch ein paar in Diskussionen erinnern, nein, ich will diesen Pullover unbedingt tragen.
Aber gut, manchmal kriegt man auf die 12, es gibt ja jetzt auch, also ich meine, ich habe ja auch so, gerade im Werbebereich habe ich immer mal wieder irgendwas gemacht, ihr habt doch jetzt, kam nicht gestern der Fisherman's Friend Spot raus, da können wir drüber reden kurz.
Ja,
mega geil. Mega, mega, mega geil. Lieber Martin, absolute 1+. Ich habe das gesehen und dachte, alter Verwalter, wie geil kann Werbung sein? Weil, also, ich meine, du als Musiker, klar, ist sowieso schwierig, finde ich, Werbung zu machen. Ist ja auch schon 1-2 Mal jetzt nicht so ganz perfekt gelaufen, um es mal so zu formulieren. Aber
ich habe aber auch noch, ehrlich gesagt, noch nie wirklich richtig Werbung gemacht. Ich habe mal eine Insta-Story für irgendwen mal gemacht. Es ist ja noch keine richtige Werbung. Das war schon mein erster richtiger Werbespot. Habe ich halt damals auch bei dir im Podcast erzählt, aber auch bei zwei, drei anderen mit Casper im Interview. Ich habe immer mal gesagt, wenn ich mal Werbung mache, dann wäre das perfekte Produkt, was mir da so eingefallen ist, einfach, weil das ging halt um das Thema Fisherman's Friend. Ich bin Angler, mein Opa war Fischer, mein Vater ist Seemann. Es ist ein geniales Produkt, eine Familienfirma aus England, die, glaube ich, irgendwo in Cornwall sitzen. Ein alter Seemann, der diese Dinger, die Pastillen hergestellt, damit die Seeleute und die Fischer nicht lungenkrank werden draußen. Es wurde noch niemals Plastik benutzt. So eine Sachen sind ja bei meinen, Paul Rübke, bei meinen Werbejobs sehr wichtig. Und deswegen hatte ich halt diese, also geniale Firma, da passt halt einfach alles. Und ich habe es dann gesagt, und auf einmal, wie das dann halt so kommt, wie das Neptun, also der Gott des Meeres, dann so wollte, kam die auf mich zu und gesagt so, ey, lass das doch mal angehen. Und dann hat das natürlich noch ein bisschen gedauert, so ein paar, drei Jahre.
Ich will da kurz unterbrechen, weil du hast ja schon dann gesagt, also du hast ja in der Sekunde in so einem Schwall also du hast ja schon manchmal fixe Ideen. Ich ja auch. Und da hast du, glaube ich, gesagt, ja, und es wäre doch dann geil, wenn da so ein Shanty-Chor was singt und ich bin an so einer Angel auf Wasserschienen oder sowas. Ne? Das hast du dir einfach in dem Moment ausgedacht, so als bescheuerte Idee auf eine Art, oder?
Nein, ich hatte eigentlich was anderes gehabt mit einer riesengroßen Krake und einer Meerjungfrau. Aber mein Freund Jakob Grunert, der ja auch zum Beispiel auch Videos gedreht hat für mich,
mega
die Madrigmaten
gut.
Um zum Beispiel.
Mega gut.
Ja. Jakob, auch ein richtig unfassbar, der hat ja den Clip auch gemacht und der hat natürlich dann einfach auch so Ideen zusammengefasst. Also das ist auch, aber es geht da schon ein bisschen um diesen Spirit, um Werbung lustig zu machen und geil zu machen. Ich finde es einfach mega geil. Erstmal habe ich jetzt, auch wenn du nächstes Mal kommst, ich habe jetzt sehr viele Packungen Fisherman's Friend.
Krieg ich da eine? Gibt's da viele?
Kriegst du eine oder zwei? Ja, es gibt nicht nur zwei, es gibt wirklich viele. Und ich bin ja wirklich, also ich bin halt ein wirklicher Fisherman's Friend-Fan, schon immer, mein Leben lang. Ich mag die Original mit der weißen Packung, dass man die einfach diese, wo die Pastillen auch noch so dick sind, die so ganz scharf sind. Gelb sind Lemon.
Ja, liebe ich. Voll geil.
Ja, klar. Aber ich bin Fisherman's Friend und das ist ja auch übrigens, was man auch so erfährt. Unfassbarste Sachen über diese Firma. Also 50%, du denkst ja, dass es überall so gibt, aber es kennen ganz viele überhaupt gar nicht. In Deutschland ist knapp 50% Fisherman's Friend. Also der komplette Absatz von Fisherman's Friend ist fast 50% in Deutschland. Also Deutschland ist das Fisherman's Friend Land. Und weißt du, rate, welches Land auf Platz 2 ist, wo Fisherman's Friend am meisten verkauft nach Deutschland.
Er wird ja wohl hoffentlich England sein.
Nein.
Nein. Amerika.
Es ist ein Kontinent und kein Land.
Afrika. Ach so.
Nein, ich sag's dir, es ist Thailand.
Oh Gott, warum?
Wahnsinn, ne? Ja, anscheinend lieben die Thais mega doll Fisherman's Friend.
Okay.
Und es gibt dann so Länder, da hast du einfach so Länder da in Skandinavien, da ist es riesen bekannt und da wieder gar nicht. Also Fisherman's Friends waren. Aber ich fand die Werbung früher auch und auch mit den Sprüchen so, sind sie zu hart, bist du zu schwach. Und sie haben auch immer wirklich lustige Werbung gemacht. Es gibt so gute Werbung. Und das war so ein absolutes, hat sehr krass gematcht und ich bin auch sehr stolz auf die Werbung. Das haben wir gedreht in Teneriffa. Und das war eine richtig schöne Zeit und das waren auch alles sehr, sehr nette Leute gewesen. Wir konnten unseren Plan geil durchsetzen. Das war nicht so eine typische, ja, wir machen jetzt wie ihr. Nein, so, wir haben es gemeinschaftlich alle zusammen gemacht, haben alle unsere Ideen reingebracht und das war mal sowas, ach, wie man sich das einfach so oft wünschen würde, dass es so wäre. Ein richtiges Produkt, was man wirklich liebt, wo man zusammenarbeitet, wo die Menschen geil sind, die es machen. Und das hat man einfach, also ich habe das so noch nicht erlebt und da bin ich auch sehr dankbar, dass meine erste Werbung das ist, weil ich habe auch nicht ein negatives Kommentar dazu gekriegt. Also normal kriegst du bei der Werbung, wenn du eine Werbung machst, wahrscheinlich 80 Milliarden Hate-Kommentare verkaufen und dies und das. Es ist einfach kein Verkaufen, wenn man für ein geiles Produkt sowas macht, was man wirklich liebt.
Voll. Und sagst du auch das am Ende? Sagst du am Ende, sind sie zu stark? Bist du zu schwach? Nee, wie ist es?
Ja, bist du zu schwach? Ist nicht mehr drin, weil Schwäche ist gerade nicht so gut. Kampf und Schwäche, es gibt jetzt mittlerweile Wörter, die haben sich geändert in den letzten Jahren. Du darfst praktisch Menschen auch nicht mehr wirklich als schwach darstellen. Weil Schwäche soll ja auch was Positives sein, so doof gesagt. Wir leben ja in anderen Zeiten und deswegen gibt es nur noch, sind sie zu stark. Und da kann man sich natürlich denken, ist er zu schwach oder sie zu schwach oder weiß ich was, aber nee, es ist einfach nur noch, sind sie zu stark.
Der geile Shantikor.
Also, oder wie ist er? Sind sie zu stark? Das ist ein Shantikor, auch genial, sind so alte Seemänner, was ich sehr gefühlt habe, die auf Teneriffa leben und noch einen deutschen Shantikor da machen.
Nein,
also
das stimmt nicht.
Das stimmt. Das ist ein Teneriffa, Shantikor, genau, gibt es ein Shantikor, die treffen sich zweimal die Woche von 96 bis 72 Jahre. Und also die haben es, würde ich mal sagen, alles richtig gemacht, ne? Also nach Teneriffa gehen, nochmal 20 Jahre da geil abfeiern, noch mit seinen alten Kumpels singen. Das war schon sehr gut.
Mega. Und also Konzeptidee first einfach von Anfang an. Da haben wir angefangen heute mit unserer lustigen Aufnahme und
Ideen
hören hier wieder
halt
auf, dass
Ideen,
diese.
Ideen.
Und das finde ich schon geil, weil, also andersrum würde ich sagen, die Idee muss gut sein. Das ist ohne eine Diskussion. Sie muss aber vor allem realisierbar sein. Und ganz viele Ideen sind halt total egal, weil sie nicht realistisch sind. Also weißt du, wir hatten mal irgendwann, dass Louis gegen Nico auf einem Flugzeugträger ein Kartrennen fährt. Ja, natürlich wäre das toll, aber das ist halt nicht realisierbar, weißt du? Also so, da ist dann
Formel 1 ist alles realisierbar, dachte ich.
Ja. Und aber die es ist ja schon so, dass eine gute Idee, die noch dazu, also sie ist wirklich gut, wenn sie realisierbar ist. Und vor allem finde ich das dann immer beeindruckend. Das ist schon was. Also so, sowohl die Fisherman's Friend Werbung, Hut ab, mega, 10 von 10, als auch das scheiß Aussies, scheiß Wessis Produkt, auch 10 von 10. Und ganz
der
manchmal sieht man
noch.
Ja. Parisling kommt da dazu. Gestern habe ich wieder was hier in Amerika gesehen, wo ich echt dachte, Kudos, also wirklich unfassbar geil. Und zwar gibt's ja, ich schaue hier immer Late-Night-Shows, weißt du? Also diese ganzen Late-Show und die haben ja alle immer einen Monolog am Anfang, whatever. Und dann gibt's da eben Jimmy Kimmel, der ist hier in L.A. und hat immer seine Late Show und oder Jim, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Und dann gibt's die Late Night heißt die, und das ist Jimmy Fallon. Das ist der in New York. Weißt du, also zwei Jimmys, die quasi wirklich relevante Leute sind im Late Night Game. Und am 1. April haben die Shows getauscht, weil sie halt immer mal wieder verwechselt werden, weißt du, weil immer irgendwas da mit Late Night und Jimmy und haben einfach im anderen Set war der andere Jimmy und ist rausgekommen. Und das ist so tight, das Intro, wie die Leute reagieren, wie, also du merkst so, und dann haben sie noch einen draufgesetzt und haben quasi dann so, wir machen jetzt, du kannst Fotos mit Jimmy Kimmel machen, und dann haben die da so ultra geil quasi hinten dran, also haben sich aufs Sofa gesetzt und dann geht der eine immer weg und der andere Jimmy ist dann da, und die Leute, wie die Leute damit umgehen, dass quasi irgendwas im Gehirn noch getriggert ist, der heißt auch Jimmy und macht auch irgendwas mit Late Night und sind natürlich auch sau aufgeregt und so weiter. Mega geil und so tight von Idee first, weißt du, also so, da ist ja einfach eine stumpfe Idee, irgendjemand sitzt da ja und sagt, wäre doch mega geil, wenn Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon einmal tauschen würden. Und also ich habe gestern laut gelacht, als ich mir das angeguckt habe. Einfach nur wegen der Energie, die im Raum ist, und wie er, also Jimmy Fallon lacht sich tot darüber, und dann schalten sie zu anderen rein und dann sagt Jimmy Kimmel, ja ey, die Hälfte der Leute sind schon wieder rausgegangen, weil sie tierisch enttäuscht waren, weil sie dich erwartet haben, tut mir leid und so. Und das ist so, das finde ich immer beeindruckend, wenn wirklich Konzept und Idee first ist und alles andere dann nur noch um Umsetzung geht. Und nur noch darum geht, das irgendwie hinzubekommen. Und das versuche ich ja auch irgendwie immer mal wieder. Vielen Dank, dass du Parisling gesagt hast oder Paripong oder dann demnächst Paris-Retreat. Das ist das, was ich gerne machen würde für so hier die Erlebnisse. Das hätte ich gern so ein bisschen sektenmäßig. Weißt du, da kann ich wieder eine Fahne raushängen. Das zieht sich auch durch, dass man hier so eine Woche sein Leben in meine Hände gibt. Und alles, was man zu sich nimmt, alles, wie man sich bewegen muss, alles, was man so konsumiert, also auch Fernsehen wie auch Musik, das Bett mache ich, alles macht man so, wie ich es einem sage. Würdest du das buchen?
Schön.
Paar Retreat? Eine Woche?
Ich freue mich, also ich bin sehr gespannt auf diese Menschen, die das buchen, wie sie aussehen. Sind das denn Männer? Sind das Frauen? Paar Retreat? Es muss auf jeden Fall ein bisschen, also du bist ja auch ein Ideenmensch und das hat uns ja stark gemacht. Wir haben ja auch unsere ganze Karriere mit Ideen auf. Aber ich glaube, es muss schon sehr wahnsinnig werden. Also man kann nicht einfach jetzt übers Fernsehen, es muss dann schon irgendwas zu tun haben mit verrückten Ayahuasca-Trips. Da muss noch das passieren, das passieren. Müssen sehr viel Illegalität passieren, sehr viel Wahnsinnigkeit passieren.
Das ist da
dann kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das zu einer verrückten, wiederkehrenden Sache wird, wo ich dann auch mal mitmachen würde.
Ja, das ist schon, also es ist schon, ich habe auch so ein weißes Gewand an und wird.
Ja, das ist wichtig. Das kenne ich auch von meiner Mormontante. Das ist immer wichtig. Mit den weißen Gewändern muss man schlafen gehen. Ich bin ja auch praktisch ein Sektenkind. Also ich selber nicht, aber meine Tante.
Ja. Alles ist die Sekte.
AIDS.
AIDS
halt. Gut. Alles ist die Sekte.
Mein lieber Martin, es war großartig, mit dir zu sprechen. Was passiert in der nächsten Woche bei dir? Weil ich muss jetzt gleich los nach Pismo Beach. Ich fahre heute mit dem, ich hatte diese Radfahrer, hast du es gesehen auf Insta vielleicht?
Ja, habe ich gesehen.
Hier waren so Leute eine Woche lang da, es war mega geil. Es hat so einen Bock gebracht mit denen. Also das war, Joko hat es mir in einer DM geschrieben. Eigentlich ein guter Wortwitz, aber leider dann nicht. Also die Paris-Wortwitze müssen ja mit I funktionieren, weißt du? Also Paris muss ja als Paris dann geschrieben sein. Und zum Beispiel ist Paradise, haben wir ja Paradise sozusagen, weißt du? Also das fand ich schon ganz okay, so heißt der Laden hier nebendran. Und Joko hat aber gesagt, ich soll unbedingt Paris-Vents machen. Und das ist aber ausgeschrieben, steht dann Paris und dann neues Wort Vents. Also weißt du, wie die Ventilatoren. Ja,
Vans. Ich dachte Vans, so Schuhe, wie die Schuhe, oder?
Nein.
Die Vans.
Paris-Vents.
Paris-Vents. Wenn du mit Vans zusammen praktisch Schuhe machst, dann kannst du auf einem Event die Paris-Vents vorstellen, wenn du mit Vans so eine Koop machst. Off the Hall heißt dann das Logo oder so.
Ich muss ehrlich, off
the Ball.
Off the Paul. Und,
off the Paul, gut. So Leute, Vans, wenn ihr das hört. Paul Rübke ist euer neuer Bums.
Na, auf jeden Fall
Dings
hat es Spaß gemacht und es war mega geil, weil wir halt gekocht haben und weil wir Zeug und ich das alles sehr, also ich habe mir...
Eine Frage habe ich dann nur, die ich bitte zum Abschluss noch stellen möchte. Es ist ja immer krass und auch healthy und viel Fahrradfahren. Ich habe aber immer das Gefühl, dass alles einfach krasse Säufer sind. Also sind Fahrradfahrer so, dass die gerne dann einfach trinken?
Ja.
Also so, aber schon während man fährt, trinkt man dann schon so ein Bier und ein Glas Wein und dann bei den, beim nächsten Stop wieder? Weil man sieht einfach so viel Wein und Bier immer bei den Leuten. War mir nicht so bewusst. Also Bier ist ja isotonisch, deswegen, das kann ich verstehen. Aber so haben die einen Hang zur Flasche, lieber Paul? Das war nur eine Frage, die mich wirklich interessiert, die mich wieder bei ein paar Fotos, wo ich mir gedacht habe, das muss ich dich mal fragen, bevor ich es vergesse.
Also der Paris Souplesse Club, was ja mein Radclub ist, der dem ist schon auch der Genuss wichtig. Von Essen über Alkohol, da geht's um beides, um den sozialen Aspekt, das gemeinsame Bier danach ist schon auch wichtig. Und ja, wir haben also ich habe zum Beispiel eine Testfahrt, also beim Fahrradfahren trinken wir nicht, weil das wäre spätestens ab 10 Leuten echt gefährlich dann. Aber danach trinken wir schon dann so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bier. Und ich habe einen wirklichen, eigentlich fast der epischste Moment der letzten 4 Wochen. Da bin ich mit Kevin. Kevin ist für $22, falls du Post von Paul, meinen wunderbaren Newsletter, abonniert hast, da kommt Kevin nämlich drin vor. Der ist für $22 am Tag von San Francisco nach Newport gefahren. Und mit dem bin ich dann zum Abschluss seiner Reise zum Hollywood Sign gefahren, von Newport Beach zum Hollywood Sign, waren schon 100 Kilometer. Und mittags waren wir in Chinatown und dann habe ich mittags schon so ein eiskaltes Bier bestellt. Und Kevin wiegt so ungefähr die Hälfte von mir. Und ich sag's, wie es ist, also das ist natürlich dann die Alkohol-Körpermasse-Ratio, ist ein bisschen heftiger gewesen. Und spätestens am zweiten Stop nehme ich einer Brauerei, Frogtown Brewery, wo wir immer Frogtown, weißt du?
Geil.
Was ist denn das? Yeah, von Usher, oder?
Und yeah, Ludacris. Von Usher.
Und das singen wir dann da immer und das ist eine großartige Brauerei am Radweg und die liegt vorm Hollywood Hill, wo du quasi zum Hollywood Sign hochfahren kannst. Und dann haben wir bei Frogtown nicht nur 3, 4 Bier noch getrunken, sondern haben auch diese Radtaschen voll gemacht mit Bier, weil dieser epische Moment oben hinterm Hollywood-Sign über L.A. anzukommen beim Sonnenuntergang, das war schon wirklich, wirklich großartig. Und aber wir waren halt auch schon echt angezählt, weil du in die Überbelastung, da wirkt der Alkohol halt auch dreifach natürlich. Und dann sind wir da irgendwie da über die Berge durch. Und das war, also ich war lang nicht mehr so selig wie da. Und dann hat großzügigerweise meine Assistentin Rebecca hat uns abgeholt und ist mit dem Auto und die ist jetzt noch nicht so viel überhaupt je Auto gefahren in Amerika und auch jetzt normalerweise in Hamburg wohnt die und fährt sehr kleine Autos und sagt, ja, sie, mit dem Mini kann sie schon mit einem Escalade mit so 4 Fahrrädern hinten dran am Anhänger. Es war schon grenzwertig für sie so als Erfahrung. Spätestens als dann die 4 Männer, die musste 4-mal rechts ranfahren, weil wir natürlich alle pinkeln mussten wie Sau. Und in Amerika war stopp jetzt sofort, wir brauchen mehr Bier. La la la, laute Musik und bla. Das war, glaube ich, keine schöne Rückfahrt für sie. Aber wir haben es überlebt, wir haben es zurückgeschafft. Und die Antwort ist, ich glaube, dass du durch die Kardiologe, also du hast ja eine sehr große Belastung. Also ich finde, viele Radfahrer, mich eingeschlossen, fahren vor allem deswegen Rad, weil sie dann danach eine Pizza und ein Bier trinken können, ohne irgendein schlechtes Gewissen zu haben, weil du so viel verbrennst bei der Tätigkeit des Radfahrens, wenn du 4, 5 Stunden Fahrrad fährst. Das heißt, da wird mit Sicherheit ein Zusammenhang sein. Jeder, der ernsthaft Rennrad fährt, macht das natürlich nicht und guckt mich an mit einem abfälligen Blick und sagt, ja, ja. Der Lauch soll mal die Klappe halten. Aber ja, da haben wir ein Riesen-Event danach. Hier waren 60 Leute. Ich habe die Bierzapfanlage rausgeräumt, als irgendjemand mir erklärt hat, dass ich auf meinem Parkplatz machen darf, was ich will. Solange wir nicht auf den Bürgersteig gehen, sind wir legal und haben hier Eisbad draußen gemacht. Dann kam David Oswald vorbei und hat Pizza gemacht. David hat gesagt, ey, ich komme vor, also das nächste Mal, wenn du Radfahren bist, sag Bescheid. Ich komme vorbei und mach Pizza. Und hat dann aber halt so Pizzakartons bedrucken lassen, T-Shirts gemacht mit Paris Pizza Club und Paris Carb Loading Club und also es heißt ja Look Pro Go Slow und dann so Look Pro Eat Dough wie Pizzateig und so ganz viele dumme Witze und es lag alles auf so und hat, also er hat einen Pizzaladen mitgebracht quasi und den zur Überraschung gemacht und also auch wirklich eine großartige, mega geile Pizza gemacht. Und zwar einer der geilsten Tage ever. Also ich meine, dass sowas...
Klingt alles schon ein bisschen wie so eine Sekte. Ja, du brauchst, glaube ich, Pari-Tweet gar nicht mehr. Also alles, was du gerade sagst, klingt sehr sektenhaft. Gut.
Ist so.
Und, Männer, so mit Anfang, Mitte 40, diese.
Stimmt nicht, da waren 50% Frauen da, ganz viele Frauen kommen bei uns da, geil, der Pariser ja? Place Club. Da geht's vor allem ja drum, vor allem fahren wir auch anders Fahrrad. Wir fahren ja langsamer Fahrrad, weil wir auf die Leute warten. Da waren Leute dabei.
Fährst du vorne oder hinten?
Ich fahr, manchmal fahre ich vorne, aber normalerweise bin ich der Letzte und fahre mit dem Langsamsten. Beim Laufen bin ich auch immer mit den Langsamsten. Und also beim Paris Run Club. Und das ist, also ich meine, da war am Samstag war jemand dabei, die hat, der musste ich erklären, wie man schaltet. Weißt du? Also die hat noch nie einen Gang geschaltet an einem Rad und dann fährt die gleich mal 100 Kilometer mit zwei ernstzunehmenden Bergen. Also das war schon echt eine asoziale Leistung, die haben wir dann hochgeschoben. Da haben dann die Teilnehmer, das waren ja Gewinner, die haben ihr Ultra geholfen, es war mega geil. Und also Jenny und Katharina.
Sind das denn eigentlich alles Amis oder Deutsche?
Da war, es war eine Mischung aus, also 50-50 oder so, auch jemand, der im Libanon war in letzter Zeit. Also es wird schon ein internationales Ding jetzt gerade und gerade dieses...
Also so ein Deutscher, der im Libanon war auch dabei.
Genau so ist es. Das ist exakt genau getroffen.
Und einer war in Dänemark auch letztes Jahr bei seiner Tante.
Ja, bei Lego. Lego heißt er.
Im Legoland.
Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt gehe ich zu Chris Burkhardt. Sagt dir Chris Burkhardt was? So ein Abenteuer-Radrennen, der fährt immer 1 Million Kilometer mit dem Fahrrad.
Ich werde ins Rad-Game durch dich noch kommen.
Ja.
Da brauche ich dich tatsächlich für. Also ohne dich werde ich es nicht packen, weil dafür habe ich einfach zu viele andere Interessen. Ich nehme die Faszination des Radfahrens absolut ernst, weil ich das auch viel in der Familie habe. Mein Bruder war zum Beispiel auch Triathlet und Fahrradfahren ist bei uns. Mein Vater ist da sehr drin, in der Familie sehr, sehr beliebt. Ich war nur einfach immer nicht so richtig interessiert, lange auf dem Sattel. Bei mir ist es immer das Problem, ist wie beim Reiten, dass ich immer tierisch krass mit den Wolf reite oder sitze oder so und ich einfach mein Arsch mir tierisch wehtut.
Ja.
Ich habe halt einen richtig guten Po. Weißt du ja, also ein richtig so ein schöner Po.
Champions League,
so,
ja. Wurde
so,
ja auch
so ein
mal
saftiger,
bewertet.
Nein, so ein saftiger Po.
Ja.
Also zumindest war es mal so. Und es tut mir einfach immer alles weh. Also wenn mir einer diesen perfekten Sattel, und dann werden alle sagen, ja doch, wir haben ja den perfekten Sattel. Einzige perfekte Sattel, die ich kenne, war die Diesel-Saddle früher und die gibt's leider nicht mehr.
Mic drop. Ich bin da nochmal in München.
Mic drop.
Ja, bist du in München Ende April, 22. bis 6. Ich spiele am 23.
Bin ich leider nicht.
Spiele ich ein Pro-Am in München, da spiele ich Tennis. Hätte ich jetzt gedacht, vielleicht kommst du vorbei und feierst mich.
Nee, ich habe sehr viel, ja, würde ich gerne machen, aber ich habe so viel zu tun. Es stehen auch die ersten Konzerte an und Proben und ich habe auch noch ein paar Sachen, die ich jetzt noch nicht verraten darf, aber da kommen ja auch noch einige. Wieder mal zu diesem wunderschönen Thema Ideen und deswegen muss da viel gemacht werden jetzt, die nächsten 2 Monate.
Aber vielleicht komme ich vorbei. Ich komme dich vielleicht mal besuchen.
Ich guck
mal,
vorbei.
Wo du bist. Vielleicht kommst du auch bei mir vorbei.
Irgendwas schaffen wir schon. Vielleicht auch in Heidelberg und wir kriegen wieder einfach ein bisschen Kalbsleber von deiner Mama.
Ja, am 20. bin ich in Heidelberg. 20. April.
Siehst du?
420 könnten wir zusammen feiern.
Zum Glück hast du nicht gesagt Hitlers Geburtstag. Gut.
Hat mein Onkel Geburtstag, das ist nicht so gut.
Ja?
Mike.
Da kann man nichts dafür, wenn man Geburtstag hat. Grüße an Mike.
Ja. My man Mike.
Onkel Mike.
Is real. Uncle Mike is real, auf jeden Fall.
Iron Mike.
Martin, hab einen schönen Tag.
Paul.
Vielen Dank, dass du hier mit mir aufgenommen hast. Wenn wir eh schon über Technisches reden, gleich drückst du auf Stopp, dann in unserer WhatsApp-Gruppe, da gibt's in der Beschreibung einen Link.
Also Stopp-Audioaufnahme?
Ja, noch nicht. Das machst du gleich dann. Ich will dir nur erklären. Und da musst du dann die Datei, also erst musst du sie speichern, unter Ablage dann speichern und dann nennst du sie, keine Ahnung, wie du willst. Und dann lädst du sie hoch, damit wir sie benutzen können zum Schneiden und alles andere machen wir dann mit dir. Und ich schicke dir dann morgen einen Link zur Podcast-Folge. Und abonniere mal Post von Paul, das lohnt sich wirklich. Also
ich komme übrigens gerade aus Peru, ich weiß noch von gar nichts. So, jetzt erstmal, dann tschüss.
Tschüss.
Warte mal, aber du bleibst jetzt noch dran in echt, ne?
Ja.
Komm mal rein. Gut, weil ich habe nämlich keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Also ich drücke jetzt Stoppaufnahme, ne?
Ja, du machst Stopp.
Warte.
Großartig.
Jetzt ist da, ohne Titel.
Und jetzt machst du Ablage speichern.
Martin PC.
PC
steht für Podcast und nicht für Personal Computer. So, dann gebe ich dem noch die Farbe blau.
Gibt es denn eine Farbe beim Speichern?
Ah nein, jetzt ist es weg. Wo ist es jetzt?
Oh nein.
Warte. So, da ist es wieder. Ort.
Jetzt hast du es irgendwo abgespeichert, ne?
Nein, man kann es noch. Ich konnte jetzt noch nicht irgendwo auf Speichern drücken. Also, Das ist ja einfach nur hier. Wo kann man denn jetzt speichern? Rechts, rechte Mausklick oder was?
Nee, du hast... Du bist
eine Stunde acht habe ich jetzt hier eine Datei, aber perfekt. Wo kann ich sie jetzt speichern?
Du machst oben auf Ablage und dann gibt es Save oder Speichern.
Speichern, sichern oder was?
Ja, sichern.
Ach so.
Das nehmen wir alle schön noch mit rein.
Das meintest du mit Ablage. Warte mal.
Und dann kannst du es irgendwo in deinen Dokumenten oder Schreibtisch oder was?
Das mache ich jetzt mal auf dem Schreibtisch, sichern. Martin, warte, ich teste. Ja, jetzt habe ich es.
So, und jetzt schicke ich.
Jetzt schicke ich dieses Ding.
Warte, ich schicke dir einen Link und da klickst du drauf.
Per E-Mail?
E-Mail?
Wo schickst du mir denn jetzt einen Link?
Sag nochmal E-Mail. Du mir
Link? Das ist immer die große Frage. E-Mail?
E-Mail? E-Mail?
E-Mail? Die Detektive. So, E-Mail? Type here to chat.
Warte, nein, ich habe dir jetzt per WhatsApp oder irgendwo ein
Ja, was soll ich denn damit? Ich bin am Rechner.
Am Rechner.
Das war ich vorhin schon. Wie soll ich denn jetzt? Jetzt muss ich diesen scheiß Link kopieren, mir als E-Mail schicken, oder was?
Ich schick's dir als E-Mail.
Ja, genau. War vorhin schon so. Ja, super. Immer diese
normale Leute haben ein Produkt namens Franz auf dem Rechner. Franz ist WhatsApp für den Laptop. Jeder, also ist wirklich tatsächlich voll geil.
Mach ich auf keinen Fall. Auf keinen Fall, weil es für mich das Dümmste ist, wenn ich jetzt meinen Rechner aufmache und die ganze Zeit WhatsApp-Nachrichten darauf kriege. Und das ist ja wirklich der Grund, dass ich das nicht will. So.
Oh, ich habe deine Adresse, wird hier nicht mehr geschrieben. Wie ist nochmal die E-Mail-Adresse? E-Mail?
Oh, Alter, ist das dein Ernst? Entweder... Ja. Oder
das bitte piepsen, lieber Simon.
Soll ich dir das nochmal schicken?
Nee, ich hab's gerade gemacht. Warte, und jetzt hast du den Link.
Guck ich mal, ob ich den habe.
Guck ich mal, was da jetzt passiert.
Mir ist jetzt noch nichts gekommen. Da ist er. So. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder Google Drive runterladen. Nee. Melden Sie sich an.
Du musst dich nur anmelden. Aber du hast ja einen Google-Account. Da bist du ja eh angemeldet, oder nicht?
Anmelden. Oh, Alter. Ist das anstrengend.
Das müssen wir auf jeden Fall alles reinnehmen. Simon.
Ich bin so ein Hasser.
Ja, Simon, das am Ende muss alles drin bleiben. Wir nur die E-Mail-Adresse bitte.
Google.com. Oh, jetzt noch das Kennwort. Oh. Ist natürlich alles natürlich krass, wegen dass der Rechner ja neu ist. So. Konto schützen, bestätigen, ja. Was ist das denn? Also wirklich, steht da jetzt gerade. E-Mail-Adresse zu Kontowiederherstellung. Aktualisieren. Ach, scheiß drauf, bestätigen. Upload Paul. Ja. So, jetzt erzähl.
Und jetzt ist da ein Plus? Siehst du ein Plus irgendwo?
Ich sehe, nee. Doch, neu.
Genau.
Plus neu. Datei hochladen.
Genau. Und da wählst du jetzt auf deinem Schreibtisch die Datei aus.
Genau, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, wo mein Schreibtisch ist. Da. Da. Öffnen. Noch wenige Sekunden. Ein Element wird hochgeladen.
Geil. Wie lange steht
Dreht
der
jetzt? Sich gerade?
Noch? Mir ist 4 Minuten.
So lang. Nee, ist schon jetzt die Hälfte. Ich habe jetzt Glasfasernetz.
Alter, das ist wirklich krass schnell. Stark. Martin, ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast die erste Aufnahme sauber selbst hingekriegt.
Ja, siehst du? So, bis jetzt habe ich mich ja immer noch gedrückt.
Ja,
Upload abgeschlossen, steht da jetzt.
Ist schon da.
Jetzt mach einmal kurz einen Test.
Warte, runterladen. Page.
Muss da alles da sein.
Warte. Jetzt gucken wir mal. Ja, das ist deine Audiospur.
Eine Stunde noch was geht das, ne?
Perfekt. Es klingt sensationell. Warum es 124 Megabyte sind, weiß ich nicht, Simon, aber ist egal.
Es geht eine Stunde acht, ne?
Ja, ist alles perfekt. Ich mache jetzt noch hier ein Intro. Simon, und dann... Können wir los, weil ich muss los. Vielen Dank, Martin.
Bitte, hat sehr viel Spaß gemacht.
Tschüss.
Grüß alle ganz lieb. Tschüss. Ja,
tschüss. AWFNR, der Paul Ripke Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke. Und es helfen mir aber auch ein paar Leute dabei. Und zwar die liebe Hanna, die macht das Ganze redaktionell und bereitet es ein bisschen vor und hat 2, 3 Ideen, was wir sonst noch so machen könnten und wo die Reise hingeht. Vielen Dank, liebe Hanna. Und der liebe Simon. Simon schneidet es dann danach und betreut es technisch. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht auch mal eine Werbung buchen wollt. Die gibt's bei ProSieben. Und alles andere ist, wie es ist, jede Woche dienstags neu in deinem Podcast-Player.